Hast du schon mal von der 48-Stunden-Regel gehört? Ich vermute nicht, denn letztlich ist das eine Zeitangabe, die eigentlich fast nur für die Mitarbeiter der Destillerie interessant ist, jetzt aber nicht unbedingt für dich als Whisky-Fan. Gut, zumindest auf den ersten Blick nicht. Denn wenn diese 48-Stunden-Frist missachtet wird, dann kann das zu richtig üblen Aromen in deinem Whisky führen. Und ja, bei manchen Malt Whiskys ist das auch schon vorgekommen. In dieser Folge lernst du daher, was hinter der 48-Stunden-Regel steckt und wie du deren Auswirkungen in deinem Whisky entdecken kannst. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reich. Bis Ende diesen Jahres haben wir noch einige neue Podcast-Episoden für dich in der Pipeline. Unter anderem kommen dann weitere Folgen unserer Interviewserie Wie verkosten Whisky-Experten. Und später bekommst du auch die Möglichkeit, an seltene Whiskys zu gelangen. Und damit du keine dieser Gelegenheiten verpasst, kann ich dir wirklich empfehlen, den Podcast Alpha Spirits Whisky Club in deiner Podcast-App jetzt zu abonnieren. Also du wirst dann gleich auch informiert, sobald eine der neuen Folgen online ist. Und unsere neuen Episoden, die erscheinen immer mittwochs. Also es liegt immer eine Woche zwischen zwei Folgen. Und das sind umgerechnet 168 Stunden. In dieser Zeit schafft die Speyside-Destillerie Glenfarclas im Schnitt eine vollständige Fermentation. Denn deren Dauer liegt bei bis zu 102 Stunden. Glendronach auf der anderen Seite schafft da knapp zwei und Talisker zum Beispiel in etwa drei komplette Fermentationsläufe. Ja gut, ich muss sagen, ich habe jetzt hier nur willkürlich Malt Whisky Destillerien Schottlands rausgepickt. Ich hätte unter den Dutzenden möglich noch irgendwelche anderen wählen können. Denn eines haben beinahe alle gemeinsam. Egal wie lange sie ihre Fermentation, also die Gärung laufen lassen, die dauert immer länger als 48 Stunden. Das heißt, sie geben den Hefezellen also immer länger als zwei volle Tage Zeit, den Zucker in Alkohol und Kohlenstoffdioxid umzuwandeln. Und der Grund für diese Dauer, der ist jetzt nicht nur Effizienz und Ausbeute. Das wäre in erster Linie nur ein Faktor, der die Destillerie oder den Dachkonzern interessiert, weil es ja da auch um Geld geht. Dieses Mindestmaß an Zeit, das hat aber auch Auswirkungen auf dich, also beziehungsweise auf das, was du in einem Whisky wahrnimmst. Also ob dir der Whisky letztendlich schmeckt oder nicht. Das heißt, die Zeit der Fermentation, die entscheidet darüber, welche Aromen im New Make, also im Feinbrand, landen und ja, klar, beeinflussen dann auch die Fassreifung. Also braucht der Whisky viele Jahrzehnte oder macht er dir schon Freude im Glas nach schon 8 bis 10 Jahren? Also diese Fragen, die beantwortet die Fermentation. Denn wenn die Destillerie die Fermentation vergeigt, dann kriegt sie das halt auch mit den besten Fässern halt auch nicht wieder gerade gebogen. Klar, ich meine, bei der Fermentation, da spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle. Die Trübung der Maische, die Temperatur der Maische, die Art der Hefe und so weiter. Ich muss aber sagen, der vermutlich wichtigste Faktor ist und bleibt aber die Zeit. Und ich möchte jetzt mal zeigen, was passiert, wenn die Destillerie den Grenzwert von 48 Stunden deutlich unterschreitet. Dazu lass uns mal ganz kurz 4 Punkte anschauen. Also Punkt 1 bis 3, ja, die kennst du womöglich. Und Punkt 4, von dem hast du wahrscheinlich noch nichts gehört. Also der erste Punkt ist der Zucker. Also allem voran Glucose, also Traubenzucker. Und ja, die Maische ist wirklich voll davon. Wenn du mal die Möglichkeit hast, einen Schluck der Maische zu trinken, also kurz vor der Fermentation, dann musst du das unbedingt mal machen. Das schmeckt wie schales Bier, das unglaublich süß ist. Also das letzte Mal, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, das letzte Mal hatte ich die Gelegenheit bei McAllen und da dachte ich wirklich, ich habe Zuckerwasser auf der Zunge. Also diese Maische, dieses Zuckerwasser, das ist ja quasi der Ausgangspunkt. Und dann werden die Hefezellen reingeschüttet. Und sobald die drin sind, stürzen sie sich dann wie kleine Psychopathen sofort auf die ganzen Zuckermoleküle. Also Punkt 1, viel Zucker. Und Punkt 2, die vielen Hefezellen. Und die Hefezellen, ja, die kennen dann nur noch einen Rhythmus. Fressen, wachsen, vermehren, fressen, wachsen, vermehren und so weiter und so weiter. Und dann Stopp. Dieses Gelage hat nämlich ein Ende. Also entweder, weil der Zucker aus ist oder weil eines der Stoffwechselprodukte der Hefe sie in Massen killt. Also Alkohol. Also Punkt 3 ist also dann das Molekül, weshalb in erster Linie die Fermentation überhaupt betrieben wird. Man möchte Trinkalkohol bzw. Ethanol. Und die maximale Ausbeute ist durchschnittlich bei 48 Stunden erreicht. Klar, natürlich, das ist abhängig von den bereits genannten Faktoren, wie jetzt zum Beispiel die Starttemperatur. Also verschiedene Faktoren, die die Alkoholausbeute und damit die Zeit beeinflussen. Also je wärmer die ganze Soße ist, desto schneller arbeiten auch die Hefen. Und für manche Destillerien war daher schon mal bei 40 bis 44 Stunden das Minimum. Ich meine, schau dir nur mal Glenmorangie früher an. Die haben mit 45 Stunden gearbeitet. Und selbst McAllen ging teilweise bis auf 44 Stunden runter. Ja, und Spitzenreiter, da war Arran, also die Destillerie der Isle of Arran, die gleich mal auf 42 Stunden runter ist. Aber ja, das ist alles nicht mehr Stand der Dinge. Ich meine, Glenmorangie hat heute 52 Stunden und sowohl McAllen als auch Arran sind gleich mal auf ganze 60 hoch. Also deutlich über dem Wert, den sie vor einiger Zeit noch hatten. Und das hat, ja, wie gesagt, nicht nur Vorteile in der Alkoholausbeute, sondern auch für dich, also für den Whisky-Fan. Denn während ihrer Hochphase, da saugen die Hefezellen nämlich nicht nur Glucose in sich auf. Ich meine, in der Maische schwimmt fast nichts rum, auf das sich die Hefezellen nicht wie so ein Schwarm Heuschrecken stürzen würde. Also aus diesem Grund kommt dann am Ende nicht nur Alkohol und Kohlenstoffdioxid raus, sondern auch eine ganze Armada an verschiedenen Aromaverbindungen. Manche cool, manche weniger cool. Und zur Fraktion ja, weniger cool gehört zum Beispiel Dimethyltrisulfid. Das kann man abkürzen mit DMTS. Und dieses Molekül, das scheiden nämlich die Hefen aus, nachdem sie sich über verschiedene Aminosäuren der Gerste hergemacht haben. Also DMTS hat meist seine Finger im Spiel, wenn du typische Schwefelaromen in deinem Whisky entdeckst. Zum Beispiel verbrannte Streichhölzer, Gummi, Fleischbrühe, altes Gemüse. Das sind so typische Aromen, die auf verschiedene Schwefelverbindungen, wie eben DMTS, zurückzuführen sind. Also DMTS ist aber wirklich nur selten ein sensorisches Problem. Das wird ja auch meistens dann durch Destillation und Fasslagerung herauskorrigiert. Anders sieht es da jetzt zum Beispiel bei einem Molekül aus wie Diacetyl. Also diese Verbindung, die können beinahe nur die Hefen selbst wieder gerade bügeln. Also die produzieren es in ihrer Hochphase und in dieser Konzentration, muss ich sagen, hat das echt einen ekelhaften Geruch. Das Interessante aber ist, in geringer Menge, also in Nuancen, da riecht dieses Diacetyl wirklich sehr angenehm nach Butter und Popcorn. Ja, aber eben nur dann, also wenn die Hefen und chemische Vorgänge in der Maische Zeit hatten, einen Großteil des Diacetyls abzubauen. Also so nach rund 48 Stunden. Und jetzt, ich hatte vorhin vier Punkte angesprochen, 1 bis 3 hatten wir gerade eben schon behandelt. Und jetzt eben dieser Punkt 4. Also der Punkt, den die wenigsten Whisky-Fans kennen, also der auch in keinem bekannten Whisky-Buch, zumindest keines, was ich jetzt kenne, thematisiert wird und ja, und auch auf keiner Destillerieführung beschrieben wird. Ich muss sagen, zumindest keiner, die ich kenne. Lass mich mal mit einem Spannungsbogen anfangen. Also ich probiere mal einen Spannungsbogen. Ist dir bei den ganzen Punkten, die ich bisher in dieser Episode beschrieben habe, etwas aufgefallen? Also irgendeine Unstimmigkeit? Wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass die Hefen sofort loslegen, den Zucker zu verarbeiten und ja, so nach Pi mal Daumen 48 Stunden absterben. Ja, weil kein Zucker mehr da ist, weil der Alkoholgehalt zu hoch ist, was auch immer. Also nach 2 Tagen beginnt halt das große Hefesterben. Was also passiert danach? Was passiert ab Stunde 49 bis, wie zum Beispiel im Fall von Glenn Farclas, bis Stunde 106? Also was passiert in den 2,5 Tagen in der Maische, wo die Hefe ja schon längst tot ist? Neben einigen chemischen Reaktionen innerhalb der Maische, und das ist wirklich so das Interessante daran, übernimmt ab jetzt die zweite ganz große Armee an Mikroorganismen. Und das ist, und das habe ich die Erfahrung gemacht, wissen wirklich nur wenige, sind also aus, außerhalb von der Destillerie und von den ganzen Master-Destillern, die haben das natürlich schon auf dem Schirm, aber so, ich meine, so in der Whisky-Szene oder die Whisky-Fans haben das meine Erfahrung, oder wissen das meiner Erfahrung nach nur relativ wenige, und zwar diese zweite große Armee an Mikroorganismen, die essentiell sind für die Aromatik eines Whiskys, das sind Milchsäurebakterien, also beziehungsweise Lactobacillus-Stämme. Ja, das sind Bakterien, die extremen Säuregehalt und hohe Alkoholkonzentration aushalten können. Das heißt, wenn der Alkoholgehalt schon so hoch ist, dass die ganzen Hefen hops gehen, dann interessiert das die Lactobacillus-Stämme jetzt nicht besonders großartig. Im Gegenteil, die freuen sich, weil wenn die Hefen abgestorben sind und sie mit dem Alkohol klarkommen, haben sie jetzt genug Platz und keine Konkurrenz. Ich meine, ist ja auch wichtig, denn davor ist ja die Hefe da. Also gegen deren riesige Menge kommen die einfach nicht an. Die müssen halt warten, bis die Hefe verschwunden ist und sie an der Reihe sind. Und was dann passiert, das ist richtig genial. Denn wir haben hier nämlich nicht nur eine Lactobacillus-Art. Wir haben Dutzende. Wir haben Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus fermentum. Das sind jetzt nur drei. Es gibt deutlich, deutlich mehr. Und wenn du dir jetzt mal nur den letzten, den ich gerade genannt habe, also Lactobacillus fermentum anschaust, dann sorgt allein der in der Maische für fruchtige, fettige und grasige Aromen. Das heißt, Aromen, die du dann abends in deinem Glas Whisky riechst, die stammen zu einem gewissen Teil von Bakterien. Das heißt, die stammen aus einem Herstellungsschritt, von dem kaum jemand erzählt. Gut, vielleicht fragst du dich jetzt, woher die ganzen kleinen Viecher stammen. Ich meine, zumindest habe ich mich das gefragt, als ich das erste Mal davon erfuhr. Ich dachte mir, ja, die Hefe wird in großer Menge von Destilleriemitarbeitern in die Maische geschüttet. Da ist mir klar, woher die kommen. Aber die Bakterien, die kommen ganz anders als die Hefen von zwei verschiedenen möglichen Orten. Das ist erstens, kommen diese Mikroorganismen über die Gerste mit rein. Das heißt, auf den Spelzen der Gerste haben wir einige dieser Lactobacillus-Stämme und die kommen dann mit der Gerste bzw. mit dem Malz in die Maische rein. Und die andere große Fraktion an Lactobacillus-Stämmen, die befinden sich bereits in der Destillerie. Und zwar in den Rohren und den Washbacks, also den Gärbottichen. An der Stelle kann man jetzt natürlich auch eine der ewigen Diskussionen der schottischen Malt-Whisky-Industrie wieder aufleben lassen. Also haben Washbacks aus Holz aromatischen Einfluss oder nur Nachteile gegenüber solchen aus Stahl? Ich meine, Stahl ist ja immerhin wartungsärmer, lässt sich besser reinigen. Das heißt, die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Und ja, das stimmt auch. Aus wirtschaftlichen Gründen schlagen Washbacks, also Gärbehälter aus Edelstahl, solche Washbacks aus Holz. Aber eben nur da. Denn wenn Washbacks aus Edelstahl so gereinigt werden, dass sie beinahe steril sind, ja, da fehlt der Destillerie ein ganz wichtiges Merkmal. Und zwar Bakterien. Also klar, zwar gibt es manche in der Whisky-Industrie, die sagen, dass diese keine Bedeutung für die Aromatik eines Whiskys haben. Es gibt aber auch einige Koryphäen, die das ganz anders sehen. Nimm zum Beispiel mal Dr. Bill Lumsden. Er überwacht die ganze Whisky-Produktion bei Glenmorangie und studierte mikrobielle Physiologie und Fermentationswissenschaft. Also er hat eine ähnliche Meinung wie Jim McEwan, der für Beaumont, Pogladi und jetzt für Ardna Howe arbeitete. Beide sagen, Washbacks aus Holz leisten einen ganz wichtigen Beitrag zum Bouquet eines Whiskys. Und ich meine, auch wenn Beaumont zuerst von Holz Washbacks auf solche aus Edelstahl wechselte, nur um dann festzustellen, ja, war doch nicht so gut und wir gehen doch wieder zurück auf Holz. Ja, ich meine, dann müssen die Dinger ja einen gewissen Vorteil haben. Und wenn es nicht ökonomische Gründe sind, dann eben sensorische. Das heißt, in den Ritzen und Poren der ganzen Washbacks, die meist aus dann Douglasienholz gefertigt sind, sammeln sich halt einfach verschiedene Lactobacillus-Stämme und warten einfach nur darauf, dass Maische in die Becken gespült wird. Und ja, so nach rund 48 Stunden beginnen sie sich dann zu vermehren. Und die Konsequenz ist, dass einige neue Säuren entstehen. Zum Beispiel Milchsäure. Klar, ist ja logisch, wenn die Dinge Milchsäurebakterien heißen, ist auch irgendwo logisch, dass dann auch Milchsäure entsteht. Und je länger die Fermentation dauert, desto unterschiedliche neue Moleküle entstehen. Und ja, da muss man auch sagen, so stützen sich dann die ganzen Bakterien auf die übrig gebliebenen Zucker und die ganzen Reste, die von den Hefezellen übrig sind. Also quasi so eine Art mikrobielle Leichenfledderei. Und diese Fledderei, die führt dann eben dazu, dass wir in unserem Whisky Aromen wie Pfirsich und Aprikose entdecken können. Klar, das sind jetzt auch Aromen, die können aus dem Holzfass stammen, aber eben auch von den Bakterien in der Maische. Und das Interessante an der Stelle ist, nimmt eine Whisky-Destillerie nur herkömmliche Brauhefe, also Brewers Yeast, und ja, und das machen einige, dann halten diese nicht so viel Alkohol aus. Das heißt, die Brauhefe stirbt also relativ schnell ab. Und die Folge? Die Maische wird fruchtiger und fruchtiger, eben da die Bakterien mehr Zeit haben, die Hefen zu zerlegen. Also gut, vorausgesetzt, die Destillerie gibt ihnen auch diese Zeit und bricht die Fermentation nicht schon nach 48 Stunden oder ja, 50 Stunden ab. Bist du jetzt aber eher Fan von rauchigen Whiskys, sagen wir Artback, Lefroy oder Lagavulin, dann reden die Bakterien auch hier ein Wörtchen mit. Lactobacillus nämlich ist auch in der Lage, phenolische Verbindungen, also die, die in erster Linie für das Raucharoma verantwortlich sind, zu verändern. Also das heißt, sie zerlegen sie und wandeln sie in andere phenolische Moleküle um. Also allgemein kann man aber sagen, dass, ja, dass je länger die Fermentation dauert, desto mehr nimmt die Rauchintensität ab. Das heißt, die Bakterien zerlegen halt einfach den Großteil dieser Rauchmoleküle. Und das ist einer der Gründe, warum Whisky-Destillerien von Islay, die jetzt zum Beispiel für ihr intensiv rauchiges Aroma bekannt sind, meist recht kurze Fermentationszeiten von circa Pi mal Daumen 55 Stunden haben. Die wollen halt einfach nicht, dass ihnen die Bakterien einen anderen Hausstil und damit letztlich einen anderen Whisky bescheren. Das heißt, du siehst, hier ist eine wahnsinnige Gratwanderung, die die Destillerien bzw. die Master Distiller und ihre Mitarbeiter gehen müssen für die Qualität des Whiskys und das, ja, das noch ganz lange bevor das Destillat oder der New Make nur ja, Kontakt zu einem Fass hat, also zu dem Teil, der eigentlich den Hauptteil der Aromatik ausmacht. Und wenn sie halt bei 55 Stunden sind, die jetzt quasi die Hersteller des sehr rauchigen Whiskys, dann machen sie das, wie schon gesagt, im Hinblick darauf, dass der Whisky möglichst viele phenolische Verbindungen, also möglichst viele Raucharomen hat und die von den Bakterien nicht aufgefressen oder zerstört werden. Aber auf der anderen Seite befinden sie sich natürlich auch wieder sehr an dem Minimum, bei dem noch mögliche Whisky-Off-Notes da sein können. Und ja, wie gesagt, das ist eine Gratwanderung zwischen sehr rauchigem Whisky und dann doch noch einem relativ hochwertigen Restanteil an Maische, der eben nicht rauchig ist. Weil sonst passiert es nämlich, dass einer von drei möglichen Fehlern auftritt, also beziehungsweise zwei von drei. Drei gibt es insgesamt und zwei davon können schon während der Maische oder während der Fermentation entstehen. Es gibt nämlich im Bereich Whisky drei Kategorien von Whisky-Fehlern, beziehungsweise besser gesagt von Off-Notes. Da gehören zum einen die Whisky-Fehler dazu, der Whisky-Mangel und die Whisky-Krankheit. Whisky-Fehler spielen jetzt hier jetzt nicht unbedingt eine Rolle, weil die kommen dann eher zum Beispiel durch Fremdeinwirkungen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Korken hast und da waren Pestizide dran, das heißt, wenn von an dem Korkbaum waren Pestizide dran und da aus diesem Korkbaum werden dann die Korken für die Whiskyflaschen gemacht, dann können darauf Bakterien sein, die diese Pestizide zersetzen und dann entsteht sowas zum Beispiel wie 2,4,6-Trichloranisol oder 2,4,6-Tribromanisol und die machen dann so eine gewisse Blauschimmelnot. Also das ist ein sogenannter Whiskyfehler, der hat jetzt aber nicht viel mit der Fermentation zu tun. Anders zum Beispiel der Whiskymangel, der kann nämlich schon während der Produktion des Whiskys entstehen und meist geschieht das eben, wenn der Whisky zu kurz gelagert wurde, denn dann können zum Beispiel Fehler aus der Fermentation, wie jetzt zum Beispiel metallischer Geschmack, nicht mehr ausgebügelt werden. Gut, wenn dieser Fehler bei der Fermentation nicht aufgetreten ist, dann muss er hier auch nicht ausgebügelt werden, aber die Wahrscheinlichkeit besteht. Und zum Schluss gibt es noch den Punkt der Whisky-Krankheit. Klingt jetzt ein bisschen komisch, wie kann ein Whisky krank werden? Aber man spricht halt von Whisky-Krankheit eben aufgrund dessen, dass Fehlaromen entstehen oder sogenannte Off-Notes, die zum Beispiel durch zu feuchtes Getreide ausgelöst wurden oder durch eine relativ hohe Konzentration von Fremdorganismen im Maischebottich, die eigentlich dort nicht zu suchen haben. Die jetzt nicht so diesen riesen Vorteil haben wie zum Beispiel Lactobacillus-Stämme, sondern die Lactobacillus verdrängt haben und stattdessen verschiedene Aromastoffe abgeben. Das ist natürlich dann die Kehrseite von Bottichen aus Holz. Und diese Mikroorganismen können dann eben auch Aromen und dann zwar, klar, Fehlnoten in den Whisky abgeben. Allerdings, wenn man jetzt mal von der normalen Situation ausgeht, also dass Lactobacillus-Stämme drin sind, dann passiert sowas normalerweise nicht. Aber trotzdem müssen die Destillerien, die sich jetzt am unteren Ende bewegen, also knapp über 48 Stunden, so bis Pi mal Daumen 55, müssen natürlich schon immer schauen, dass sie diese Gratwanderung hinbekommen zwischen rauchigen Molekülen, die sie möchten, und Fehlnoten, die da vielleicht noch, zum Beispiel im Bereich von Diacetyl, noch in der Maische vorhanden sind, dass die nicht überhand nehmen. Das erfordert wirklich sehr viel Know-how bei der Whisky-Herstellung. Also du siehst, egal wie gut die Whisky-Herstellung erforscht ist, da gibt es immer noch so viele spannende Punkte, über die kaum jemand redet. In den kommenden Episoden zeige ich dir daher nicht nur mehr davon, sondern du bekommst, wie am Anfang der Episode schon angesprochen, zudem die Gelegenheit zu erfahren, wie Whisky-Experten ihren Whisky verkosten. Also wie trinken sie ihn, um möglichst viele dieser Aromen zu entdecken. Aus diesem Grund kann ich dir empfehlen, den Alpha Spirits Whisky Podcast jetzt in deiner Podcast-App zu abonnieren. So wirst du als einer der Ersten informiert, sobald eine neue Episode erscheint. Solltest du Fragen zu dieser Episode haben, kannst du mir gerne jederzeit schreiben. Den Kontakt findest du auf www.alphaspirits.com. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.